Herzlich willkommen beim Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und heute an meiner Seite Lukas Martin. Hallo Lukas.
Hallo.
Ja Lukas, schön, dass wir uns wieder treffen. Vor ein paar Wochen haben wir uns live getroffen und gemeinsam ein Bierchen getrunken und auch ein bisschen was unternommen. Du warst ja hier in Ostfriesland im Urlaub mit deiner Familie. Ja, und nun haben wir einen Podcast zusammen. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch riesig darüber. Ich meine, wir zwei haben ja nicht das erste Mal einen Podcast zusammen. Ich durfte ja schon mal relativ am Anfang Teil dieses Podcasts sein, werde bestimmt auch immer wieder in regelmäßigen Abständen bei dir sein. Und ja, so sind wir heute Abend wieder hier.
Das freut mich doch auf jeden Fall auch sehr. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Wir haben, ihr werdet es wahrscheinlich an der Überschrift schon gesehen haben, einen Draft-Recap vor. Und zwar wollen wir uns nicht die Bundesliga angucken. Der Bundesliga-Draft ist ja zwischenzeitlich auch erledigt. Aber da Downset Talk dazu ja ein YouTube-Livestream gemacht hat, haben wir uns gedacht, da müssen wir jetzt nicht noch zusätzlich drüber berichten. Da wurde schon ordentlich, ich habe mir den Livestream ja auch angeguckt, ordentlich bewertet. Und darum haben wir uns die Champions League heute ausgesucht. Und vielleicht für diejenigen, die, sagen wir, noch nicht so lange dabei sind, was ist die Champions League? Die Champions League ist sozusagen eine zusätzliche Liga zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga, in der sich in jedem Jahr für das kommende Jahr die 12 besten Spieler der gesamten Liga, also da kommt es nicht darauf an, ob man in der Bundesliga, zweiten Bundesliga oder so spielt, also auch in der Regionalliga kann man sich für die Champions League qualifizieren. Und da geht es nur um die erzielten Punkte bis Woche 13, ab sofort wird es Woche 14 sein. Und da haben wir 12 Glückliche gefunden, die letztes Jahr überragend waren. Und die wollen wir vielleicht auch nochmal erwähnen, weil wir sie ja auch gleich im Draft, in der Draft-Recap nochmal ansprechen werden. Das ist einmal der Erstplatzierte in der Champions League-Qualifikation Beast Mode 3 mit 1770,4 Punkten. Dann folgt auf Platz 2 Starngolf, auf Platz 3 Dominator, auf Platz 4 Fritz Brause, auf Platz 5 Patsche. Zur Information, ja genau, machen wir nochmal mit Marcel BL weiter auf Platz 6. Da so zur Einordnung, Marcel BL hat 1673,58 Punkte, also ungefähr schon 100 Punkte weniger gesammelt als Beast Mode 3. Dann kam ein Spieler Toboldo, der sich allerdings in diesem Jahr dazu entschlossen hat, nicht wieder mitzuspielen, sodass er dann natürlich auch nicht in der Champions League spielt. Auf Platz 8 kam dann Frapse, Johnny F99 auf Platz 9. Den kennt ihr auch, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, weil mit ihm habe ich den Charity Mock Draft aufgenommen. Das ist der liebe Phil von Dynasty Flow. Der deutsche Meister Wollmaran ist auf Platz 10 mit 1641,30 Punkten gelandet. Icon 32 haben wir dann auf Platz 11 und auf Platz 12 den Spieler Herr Oin. Und der glückliche 13-Platzierte, der hat es dann aufgrund des Ausscheidens von Toboldo dann auch noch nachträglich geschafft, in die Champions League oder sich für die Champions League zu qualifizieren. Und das ist der Spieler Intuition 22. Ja, was haben wir konkret mit euch vor? Wir wollen uns jetzt jedes Team mal im Groben angucken. Wir werden das so machen, dass wir auf Instagram und auf Twitter das Draftboard dann auch nochmal teilen werden, sodass ihr, wenn ihr möchtet, jetzt nebenbei beim Hören das Draftboard euch angucken könnt. Wir wollen jetzt nämlich natürlich nicht jeden einzelnen Pick durchgehen, sondern mal so ganz grob gucken, wie sahen die Teams so aus, was hat uns da besonders gut gefallen, wo sagen wir, na, das ist vielleicht nicht so unbedingt das gewesen, was ich gemacht hätte an der Stelle und wo ist vielleicht auch noch in irgendeiner Art und Weise Verbesserungsbedarf in Anführungszeichen. Ja, dann würde ich sagen, Lukas und ich haben uns vorher abgesprochen, wer sich um welche Spieler kümmert. Wir haben es ganz einfach gemacht. Ich nehme die ungeraden Zahlen, Lukas nimmt die geraden Zahlen und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Bist du bereit?
Ja, ich bin auf jeden Fall bereit und ja, ich bin gespannt, was du so zu den einzelnen Spielern sagst.
Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir mit demjenigen an, der an Position 1 gedraftet hat. Das war Intuition 22. Im Starting Roster hat er natürlich auf Platz 1 oder an Position 1 Christian McCaffrey genommen. Das ist ja sozusagen der Pick, der so gut wie immer passiert. Hat dann in der zweiten Runde Clyde Edwards-Helaire genommen, hat sich in der dritten Runde für George Kittle als Tight End entschieden. Auf Wide Receiver hat er sich dann Julio Jones, Tyler Lockett, Debo Samuel geschnappt und Tom Brady als Quarterback. Ja, was gefällt mir jetzt, sag ich mal, an diesem Roster besonders gut? Da muss ich fast sagen, eigentlich alles. Denn diese Kombination aus Christian McCaffrey und Clyde Edwards-Helaire, das finde ich schon wirklich herausragend. Also ich kann ja berichten, dass wir in unserer Liga des Organisationskomitees ja auch gedraftet haben. Und weil wir genau 12 Leute sind, die da mitmachen. Und da war ich auch an eins dran. Und ich habe viele Mock-Drafts gemacht und bei mir ist Clyde Edwards-Helaire nie zurückgekommen an 2.12. Deswegen finde ich das super, finde ich auch hier einen super Pick. Und ja, hat dann natürlich auf Tight End dann am Anfang der dritten Runde natürlich auch einen der drei, worüber ja immer gesprochen wird, Kelce Waller-Kittle, einen der drei genommen und ist da natürlich auch super aufgestellt. Aber wenn man sich dann überlegt, wenn man dann in Runde 4 und 5, also dann wieder am Turn, Tyler Lockett und Julio Jones bekommt als Starting Wide Receiver, dann finde ich das echt schon eine super Klasse. Debo Samuel dann auf der Flex-Position, das ist natürlich klar, er könnte jetzt auch andere Spieler, die er gedraftet hat, dann auf die Flex-Position schieben. Aber ich habe mir das mal so angeguckt, dass ich immer gesagt habe, der dritte Wide Receiver oder der dritte Running Back, je nachdem, ist dann sozusagen für die Flex-Position vorgesehen. Gefällt mir halt auch ganz gut. Wo es bei ihm dann aus meiner Sicht so ein bisschen problematisch wird, ist dann die Bank. Also er hat sich da auf Running Back als Ersatz Malcolm Brown und Nyheim Hines geschnappt. Auf Wide Receiver Michael Thomas, der dann wahrscheinlich sofort auf den IR-Spot gewandert ist. Brian Edwards, Jalen Waddle und Elijah Moore. Also ich persönlich muss sagen, ich habe, also das, vielleicht sagst du dazu gleich was anderes, aber mit Nyheim Hines habe ich echt so ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Wir haben einmal Jonathan Taylor, der dann natürlich das meiste wegnehmen wird. Und dann haben wir im Grunde den Checkdown-König Philip Rivers nicht mehr bei den Colts spielen. Und ich glaube, dass ihm das tatsächlich so ein bisschen was auch von seiner Pass-Catching-Ability dann wegnehmen wird. Und ja, für mich ist das so eine Art Bust-Kandidat. Nyheim Hines, also ist ein Spieler, auf den ich mich nicht unbedingt verlasse. Malcolm Brown ist, wir beide sind ja die absoluten Garrett Dokes Truther hier, muss man sagen. Darum wissen wir alle, dass Garrett Dokes den Running Back One-Posten dann auf jeden Fall sehr schnell übernehmen wird von Myles Gaskin. Und welche Rolle Malcolm Brown da in der Offense spielt. Ich weiß es nicht. Michael Thomas finde ich dann wieder einen ganz, ganz guten Pick. Den hat er auch ja, relativ spät in der 9. Runde genommen. Hätte man sich vielleicht überlegen können, ob das eventuell auch in der 10. noch möglich gewesen wäre. Aber es war halt 9-1. Da hattest du dann auch wieder 23 Picks dazwischen. Also finde ich gut. Den setzt man auf den IR-Spot, nimmt sich für die Zeit jemand anders und hat dann vielleicht ab Woche 7 wieder jemanden, der da was machen kann. Ja, und bei Jalen Waddle und Elijah Moore als Rookies muss man dann halt mal gucken, inwieweit die überhaupt liefern. Gerade in Fantasy, aber auch in der Real NFL ist halt immer das Problem. Meistens brauchen die Wide Receiver ein Jahr, um dann tatsächlich zu zünden. Oder sie brauchen halt ein paar Spiele, um zu zünden. Und es ist halt die Frage, wie lange hältst du die dann auf der Bank und verzichtest sozusagen darauf, jemand anders aufzunehmen. Deswegen, das ist das, was mir nicht so ganz gut gefallen hat. Aber im Großen und Ganzen, das Starting-Roster überzeugt mich wirklich sehr, sehr gut. der Vollständigkeit halber Harrison Butker als Kicker und die Pittsburgh Steelers als Defense. Ja, Lukas, was meinst du? Teilst du meine Einschätzung oder findest du das Team besser, schlechter?
Nee, ich gehe da tatsächlich mit dir. Ich bin ja nicht so der Typ für Quarterback in Runde 6. Da hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen später noch was bekommen. Da gehe ich jetzt mal fest von aus. Also gerade auch was das Punktetechnische angeht, gehen ja dann später auch noch andere Quarterbacks, die ein bisschen mehr Rushing-Fähigkeiten haben wie Tom Brady. Das können wir jetzt so lassen, aber natürlich hast du mit Tom Brady eine sichere Bank auf Quarterback. Aber ja, du weißt, wie ich dazu stehe. Das wäre jetzt nicht mein Pick gewesen. Ich hätte mir dann wahrscheinlich noch irgendwas auf Running Back oder Wide Receiver. Also wir haben es ja eben schon so ein bisschen, hast du es ja auch schon kritisiert und ich gehe da auch mit dir. Hines und Brown sind halt als Backups eher schwierig. Und da hätte man vielleicht da noch in dem Bereich was nachlegen können. Aber gut, er hat sich jetzt dafür entschieden. Ich sehe es ähnlich. Die Starting Running Backs sind eine sichere Bank. Der Starting Tight End ist eine sichere Bank. Und du wirst dann auf die beiden Wide Receiver Positionen auch viel stellen können. Also ja, man muss halt, aber das muss man ja immer hoffen bei Fantasy, dass alle fit bleiben.
Klar, selbstverständlich. Genau. Ja, möchtest du dann mit Stungolf weitermachen? Den hast du dir ja angeschaut.
Ja, also auch wieder, wir sind jetzt wahrscheinlich so bei diesem Consensus Pick. Ich finde, die kann man auch austauschen, ob es jetzt Christian McCaffrey oder Dalvin Cook auf der 1 ist. Ich persönlich würde sogar immer eher zu Dalvin Cook tendieren. Aber er nimmt in der ersten Runde Dalvin Cook, geht dann zweimal auf Wide Receiver. Das finde ich sind zwei schöne Picks. Einmal mit AJ Brown und das andere mal mit Terry McLaurin. Also da macht er direkt seine zwei Starting-Spots mit voll. Dann geht er mit dem wahrscheinlichen Starting-Running-Back der Rams an 4.11 weiter. Finde ich auch absolut solide. Hat dann an 5.2, du hast eben schon so schön gesagt, mit George Kittle die drei, die vorne genannt werden. Ich würde es mittlerweile sogar schon auf 5 erweitern. Also Kittle, Kelce, Waller, Hockenson und Andrews. Also wenn man sich jetzt den Roster der Lions anguckt, das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht bekannt, aber der wird richtig, richtig viele Targets bekommen mit dem Wide Receiver Core. Nimmt dann, wie unser anderer vorheriger Spieler, auch in Runde 6 den Quarterback. Nimmt einen Spot vorher. Russell Wilson gefällt mir da ein bisschen besser. Wieder, ich würde es wahrscheinlich anders machen. Aber ja, du hast eben schon die Bank angesprochen. Und die finde ich hier prinzipiell einen Tacken besser. Du hast für die Flex Robbie Anderson und Tyler Boyd, hast dann noch für die Bank Playoff Lenny und Devin Singletary. Singletary ist halt so einer, du weißt halt problematischerweise nie, was kriegst du in Buffalo, gerade für einen Running Back, also Zach Moss und Devin Singletary werden sich da wahrscheinlich viel, viel teilen. An 14.11 nimmt er dann noch Devonta Parker. Das ist sowas, das finde ich gut. Der hatte letztes Jahr viel mit Verletzungen zu kämpfen. Der ist dieses Jahr unfassbar gedroppt in den ganzen Drafts. Also den hat man immer relativ spät bekommen. Und ja, er nimmt zwei Quarterbacks, finde ich in unserem Format ein bisschen viel. Und ich finde tatsächlich, Jalen Hurts hätte mir fast schon gereicht, anstatt Russell Wilson. Also Jalen Hurts wird dir auch ein bisschen was am Boden mitbringen, wird dir auch vielleicht den einen oder anderen Rushing-Touchdown mitbringen, bringt dir Wilson auch, aber zwei Picks in Quarterback investieren, finde ich in unserem Liga-Format dann doch fast ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Ja, also ich sehe es grundsätzlich nicht anders, wobei ich jetzt in unserer Orga-Liga das ein bisschen anders gemacht habe. Da habe ich Trey Lance in der vorletzten Runde gedraftet und habe ihn jetzt auf dem Roster behalten, habe mir aber für den ersten Spieltag noch vorsorglich, der ist nämlich undrafted gegangen, Ryan Tannehill geholt. Und das ist so eine Kombination, wo ich sagen würde, da würde ich es mit zwei probieren. Da würde ich Trey Lance wirklich auf der Bank lassen, wenn ich nicht unbedingt diesen Spot brauche. Bei Jalen Hurts hätte ich das nicht getan. Ich hätte, glaube ich, auf den Pick von Russell Wilson in 6-11 verzichtet, wenn ich darüber nachgedacht hätte, Jalen Hurts zu nehmen. Dann hole ich mir da beispielsweise noch einen starken Wide Receiver, wenn ich da mal gucke. Ne, da wäre noch einiges möglich gewesen. Man hätte noch einen Brandon Cooks nehmen können. Wobei ich den Robbie Anderson-Pick wirklich sehr, sehr gut als Value-Pick finde. Wenn du vorher schon Quarterback und Tight End genommen hast und dann noch mit Robbie Anderson so jemanden bekommst, finde ich das schon sehr gut, muss ich sagen. Aber ich hätte dann in Runde 11 Hurts genommen, hätte nichts gemacht, also hätte gewartet, wie er sich entwickelt. Und wenn man merkt, es ist halt nichts, ja gut, dann muss man halt dazu übergehen, den Quarterback dann künftig zu streamen. Also das meine ich schon, dass man das hätte machen können. Also da fand ich auch den Wilson-Pick ein bisschen überflüssig, in Anführungszeichen. Ja, aber ansonsten stimme ich dir da vollkommen zu. Wunderbar. Ja, wollen wir mit dem nächsten weitermachen. Das ist der Spieler Fritz Brause. Der ist an 3 dran gegangen, hat sich Alvin Kamara an 1-3 geholt, ist danach dreimal auf Wide Receiver gegangen mit DK Metcalf, Keenan Allen und Amari Cooper. Dann hat er sich Josh Allen in der 5. Runde als Quarterback geholt. Damit hat er so einen kleinen Quarterback-Run ausgelöst. Als zweiten Wide Receiver, als zweiten Running Back hat er sich dann Trey Sermon geholt. Und hat sich dann später nochmal Philip Lindsay geschnappt. Das führt aus meiner Sicht diese Entscheidung, sag mal, in der ersten Runde nur den Running Back zu nehmen und dann 3 Runden lang einen Wide Receiver, dann noch einen Quarterback und dann erst wieder einen Running Back, führt dazu, dass die Running Back-Klasse, also jetzt als Starter, ne, aus meiner Sicht relativ schwach ist. Also Alvin Kamara natürlich klar, der wird dir wahrscheinlich auch so viele Punkte holen, dass er jemand anders mit durchziehen kann auf der Position. Aber es fehlt dir natürlich so der zweite gute Wide Receiver, der dir da Punkte holt. Und ich bin eigentlich eher immer Freund davon, an der Stelle dann noch einen Running Back zu nehmen, und Clyde Edwards-Helaire wäre halt da gewesen. Ne? Also den hätte er picken können. Das wäre an der Stelle mein Pick gewesen. Wide Receiver finde ich da natürlich super, mit Amari Cooper und DK Metcalf auf der Wide Receiver Position und auf der Flex Position dann Keenan Allen. Das ist natürlich herausragend. Den kann man da natürlich sehr, sehr gut gebrauchen. Josh Allen ist sicherlich mit Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Kyler Murray einer der Quarterbacks, wo man früher muss, wenn man sie haben möchte. Ob sich das dann so auszahlt, ist immer die Frage. Also ich habe in meinen Drafts, ich habe ja erst einen durch, aber in den ganzen Mock-Drafts, die ich gemacht habe, eher darauf verzichtet. Ich habe es mal in einem probiert, dass ich Mahomes relativ früh gezogen habe. Aber irgendwie hat mir mein Team danach nicht so richtig gefallen. Das ist halt immer das Problem, was man eingeht, ne, in der Situation. Auf Tight End hat er sich dann Rob Gronkowski genommen. Also Liga lang gesehen oder saisonlang gesehen würde ich da nicht mitgehen, aber auch hier unsere Orga-Liga, dir sage ich es jetzt. Mal gucken, wann ich die Folge online schalte, weil nicht, dass da noch jemand bietet. Ich habe ihn mir jetzt nämlich auch gerade oder will mir ihn auch gerade vom Waiver Wire holen, weil er nämlich in Woche 1 gegen die Cardinals ein recht gutes Matchup hat. Und da kann man ihn spielen. Und für mich sieht das auch so aus, als würde Fritz Brause hier den Tight End streamen wollen. Ja, auf der Bank noch mal ganz kurz hat er mit Tony Pollard, Alexander Mattison, AJ Dillon und dann Philip Lindsay einen sehr guten Kader, wie ich finde. Und mir gefällt auch grundsätzlich eigentlich das Wide Receiver, die Wide Receiver Bank ganz gut mit Marvin Jones. Das ist ja einer, da haben wir beide uns auch schon mal drüber unterhalten, den man gerne immer mal in späten Runden nimmt. Er hat ihn hier in Runde 9 bekommen. Jamar Chase, da muss man dann halt mal gucken, wie der Rookie seine Probleme, was das Bälle festhalten angeht, löst. Und mit Rondell Moore, den er dann in Runde 12 genommen hat, ja, das ist dann so ein Shot, ne, den du dann noch machst, um einfach mal zu gucken. Ja, Fritz Brause hat keinen Kicker und keine Defense gedraftet. das bedeutet im Endeffekt, da werden noch zwei gehen müssen von den Spielern, die er gedraftet hat. Was meinst du, wer ist da am wahrscheinlichsten? Wer muss für Kicker und Defense hier noch weichen?
Philip Lindsay und Rondell Moore.
Ja, ich wäre wahrscheinlich eher bei AJ Dillon, wobei das natürlich ein Sleeper sein kann. Ne, das muss man halt mal gucken, wie sich das in Green Bay entwickelt. Aber also bei mir wären es AJ Dillon und Rondell Moore. Aber warten wir es mal ab. Wir bleiben dran. Ja, hast du noch was zu dem Team von Fritz Brause?
Nee, also ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt der Tony Pollard-Pick in 10-10, auf 10-10 ganz gut und auch an 6-10. Du hast schon gesagt, Trey Sermon, er hofft halt darauf, dass Trey Sermon irgendwie ein bisschen was in dem Backfield bei den San Francisco 49ers reißt, aber das sehe ich erstmal nicht und dann hast du ein Problem. Und wir, die Saints haben nicht mehr den guten alten 10-Yard-Pass Drew Brees. Das heißt, vielleicht bekommt auch Alvin Kamara ein paar Targets weniger, vielleicht am Anfang der Saison nicht, aber die tiefen Pässe, die der gute James Winston gerne wirft, die werden wahrscheinlich nicht auf Alvin Kamara gehen.
Das ist natürlich eine Gefahr, die besteht auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir mit Johnny weitermachen, mit unserem lieben Phil. Dann
ja,
darfst du.
Ein alter Konkurrent in vielen Ligen, in denen ich schon gespielt habe. Und es setzt sich fort. Der Gute weiß, wie man draftet. Ich fasse es mal ein bisschen grober. Running Back geht am Ende mit Derrick Henry und Chris Carson aus den ersten beiden Runden. Du hast, ja, vom reinen Running her hast du hier wahrscheinlich die zwei besten Running Backs mit dabei. Ja, also das reine Laufen geht in Runde 2 auf Darren Waller. Das ist einer der Top Tight Ends und bekommt danach, so von meinem Empfinden her, noch ganz viel Value auf Wide Receiver. Ich in der Reihenfolge Cup, Sutton, Cooks, Fuller und DJ Chark. DJ Chark war letztes Jahr ein bisschen verletzungsgeplagt, da glaube ich aber auch, dass der wieder eine bessere Saison haben wird. Mir gefällt der Fuller-Pick von den Dolphins, der fehlt dir zwar im ersten Spiel, aber da kannst du ja entspannt Cup und Sutton spielen lassen oder auch nur Cooks dazu. Also da ist viel richtig gemacht. Er geht am Ende nochmal heavy auf Running Back, also er nimmt auch nur die Defense mit den Denver Broncos, noch keinen Kicker. Ich denke, da wird er dann wahrscheinlich Carlos Hyde seinen letzten Pick droppen für einen Kicker, wenn das nichts wirklich wird. Und ja, ich finde rundherum ein super solides Team, hat auf Quarterback noch Lamar Jackson, also auch breit gestreut. Er hat halt mit Cortland Sutton jemand, der letztes Jahr verletzt war, der von der Verletzung zurückkommt. Da muss man einfach schauen, wie es ist. Aber ich finde, das Risiko an 6-9 kannst du eingehen. Und du hast trotzdem noch Brandon Cooks, Will Fuller und DJ Chark in der Hinterhand. Und ein grundsolides Team.
Ja, das sehe ich genauso. Vielleicht auch, was den Spieler angeht, der gedroppt werden kann. Devontae Booker hat er sich an 12-9 geholt. Der wäre ja im Grunde auch nur was, wenn Saquon Barkley dann doch noch nicht fit ist. Genau. Ja, aber ansonsten teile ich das, was du gesagt hast. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar gehen wir weiter zum deutschen Meister, zu Wollmaran. Also das muss man ja auch mal sagen. Wollmaran hat nicht nur die Bundesliga gewonnen, sondern ist auch noch in die Champions League eingezogen. Also, dass der was kann, das hat man wohl deutlich gemerkt. Und ich habe auch gestern in dem Draft der Bundesliga hat er wieder gutes Lob bekommen von Christoph und Adrian und ich habe, während wir hier aufnehmen, wird gerade die Hörerliga gedraftet, wo er als deutscher Meister ja auch mitspielt. Es ging auch schon wieder gut los. Also da scheint wirklich ein Experte dabei zu sein und es freut uns natürlich, dass er dann auch in der Champions League spielt. Ja, wen hat er sich geholt? Er ist auch früh auf Quarterback gegangen, nämlich in der 5. Runde hat sich da Kyler Murray geholt. Kyler Murray ist dieses Jahr mein Quarterback 1, deswegen kann ich diesen Pick unterschreiben. Finde ihn gut, wobei man auch in dieser Liga tatsächlich sehen muss, Patrick Mahomes ist erst an 4-5 gegangen. Also den sieht man ja auch in vielen Ligen häufig schon in der 3. Runde. Also da war lange Zurückhaltung da. Als Running Backs, Saquon Barkley und Raheem Mostert. Die Wide Receiver sind Allen Robinson, Justin Jefferson, Mike Williams dann auf der Flex. Henry Rux und Laviska Shenault, die finde ich beide ganz interessant. Ich habe da mal eine Statistik bei den Fantasy-Footballers gehört, die ich ganz, ganz spannend fand, die im Grunde dazu gekommen ist, dass, ich meine, es waren so 80% der Sophomores, also die Spieler, die im zweiten Jahr in der NFL spielen, dass die es fantasymäßig in der Regel schaffen, ihren ADP, also die Average Draft Position, outzuperformen. Das heißt, sie sind besser. Also wenn jetzt ein Henry Rux beispielsweise in der ADP-mäßig in Runde 13 geht, oder sagen wir mal als Running Back 53, so ist er auch teilweise gerankt, dann sagt man, der wird halt besser als dieser Wide Receiver 53. Und das passiert halt ganz häufig bei diesen Spielern, die im zweiten Jahr sind. Ganz interessant fand ich dann, die anderen 20%, die es nicht geschafft haben, waren verletzt. Also ist doch was dran. Und dann finde ich das mit Henry Rux und Laviska Shenault ganz gut. Henry Rux ist beispielsweise auch jemand, wo ich dann gerne mal in der letzten Runde nochmal gucke, ob ich ihn denn mal mitnehme. Genau, ja, das hatte ich, genau, als Tight End hat er sich Dallas Goedert gedraftet und zwar in der 10. Runde. Das finde ich, kann man machen. Das ist so der Bereich, wo, wenn man sich jetzt einen Season-Long Tight End sucht, wo man das gut machen kann, aus meiner Sicht. Das Washington Football Team und Young Ho Koo als Kicker hat er sich dann am Ende auch noch geholt. Also das ist ein Team, wo ich sagen muss, das gefällt mir ganz gut. Natürlich ist Dallas Goedert nicht der, sei mal, Tight End, wo du jetzt sagst, ja, damit gewinne ich meine Liga, ne, ist ganz klar. Und ja, auf Wide Receiver muss man dann halt mal gucken, auf der Bank, ne, mit Henry Rux und Laviska Shenault, wie sich die beiden dann auch tatsächlich entwickeln. Aber ich denke, Vollmeran hat wieder gut gedraftet und mit dem Team auf jeden Fall eine gute Chance. Wobei ich auch schon mal ein bisschen spoilern kann, ich finde diesen Draft wirklich super ausgeglichen. Wir werden uns am Ende vielleicht noch darüber unterhalten, wer denn aus unserer Sicht so das beste Team ist. Und das fällt mir super schwer, muss ich sagen. Das ist alles. Jedes Team hat definitiv Stärken und geringe Schwächen. Und das wird eine spannende Liga, auf jeden Fall. Ja, wir machen weiter. An Position 6, Icon 92, da darfst du wieder.
Richtig, die Gute hat eine ganz klassische Taktik verfolgt, Running Back, Wide Receiver, Running Back, Wide Receiver, Running Back, Wide Receiver. Und ich denke, da hat er auch viel richtig gemacht mit dieser Taktik. Also er geht mit Zeke Elliott in der ersten Runde, dann mit DeAndre Hopkins in der zweiten, James Robinson, Mike Evans, Chase Edmonds und Chase Claypool. Damit hast du definitiv deine Position super ausgefüllt, nimmt dann noch Justin Herbert an 7.6, geht noch mit Robert Tonyan auf Tight End, das ist so das Starting-Lineup, was er wahrscheinlich stellen wird, hat dann noch Jarvis Landry und Terrence Marshall dabei, hat noch danach weniger auf Running Back gemacht, also hier ist er ziemlich, ziemlich dünn. Und vor allem, er wird noch nachlegen müssen, weil er hat mit James Robinson und Zeke Elliott zwei Running Backs in Woche 7. Das heißt, er wird einen Starting-Spot noch besetzen müssen. Das heißt, da muss er noch irgendwas vom Waiver Wire runterholen. Das weiß nicht, ob ihm das so aufgefallen ist, dass er da dann ein bisschen dünn hinten raus ist. Aber gut, das können wir jetzt dann momentan noch nicht beurteilen. Und bis Woche 7 ist ja noch ein Moment. Und ja, ich finde tatsächlich die Bank gar nicht mal so schlecht mit Jarvis Landry und mir gefällt vor allem der Pick von Terrence Marshall von den Carolina Panthers. Der zeigt wohl einen sehr, sehr guten Frühling und da würde ich sagen, der könnte noch wertvoll werden, aber ich sehe hier tatsächlich eine größere Schwäche auf Running Back.
Ja, das sehe ich auch. Also er hat im Grunde nur die 3 und danach ist dann nichts mehr da. Und wie gesagt, wenn dann in einer Woche auch noch 2 Bye-Week haben, dann wird es halt schwer. Aber gut, man kann, ja, ich sag mal so, in Woche 7 wird sein Team nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht. Ich finde, womit er sich das so ein bisschen, ja, was heißt zerschossen, in Anführungszeichen zerschossen hat, ist halt damit, dass er sich zwei Tight Ends mit Robert Tonyan und Mike Gesicki gedraftet hat und dann auch noch zwei Quarterbacks mit Justin Herbert und in der letzten Runde noch Jameis Winston. Da hätte man dann vielleicht eher noch auf den Running Back gucken müssen. Gut, er wird wahrscheinlich mit Jameis Winston dann halt sagen, den gucke ich mir vielleicht mal ein, zwei Wochen an, wie er in New Orleans jetzt spielt. Spielt er wieder so wie in Tampa, dann bringt er mir Punkte ohne Ende. Und dann versuche ich vielleicht Justin Herbert wegzutraden oder gucke, wie stark Justin Herbert tatsächlich spielt. Ich persönlich bin bei Justin Herbert ein bisschen vorsichtig, was allerdings daran liegt, dass ich ja Stammhörer des Niners Huddle Podcasts bin und ich von unserem, du kennst ihn ja auch sehr, sehr gut, Frank Höhle, immer wieder gehört habe: Achtet bitte darauf, wer gerade Quarterbacks-Coach bei den Chargers ist. Das ist nämlich der, der es letztes Jahr in San Francisco war und der hat da nicht wirklich gute Arbeit geleistet und eventuell leidet Justin Herbert darunter. Werden wir sehen. Also, aber ansonsten, wie gesagt, wenn ich mir das Starting-Roster angucke, bin ich zufrieden. Auf der Bank, ja, wird es dann schwierig. Also das, ich glaube, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Wir gucken auch gleich nochmal am Ende in die Liga rein und gucken mal, was da jetzt in den letzten Tagen auf dem Waiverwire schon passiert ist. Vielleicht ist da ja auch schon was gewesen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spieler über. Das ist Frapse. Der hat an 7 gedraftet, hat sich in der ersten Runde Aaron Jones geholt, dann David Montgomery, Mike Davis in Runde 3 und 4 als Running Backs, ist dann in den Runden 2, 5 und 6 auf Wide Receiver gegangen. Calvin Ridley finde ich persönlich einen sehr, sehr guten Pick. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Difference Maker in diesem Team. DJ Moore oder Beckham Jr. Dann hat er sich in Runde 7 Aaron Rodgers als Quarterback geholt. Ich glaube, ja, der Teamname Lamborghinis lässt darauf schließen, dass er auch Packers-Fan ist. Dementsprechend ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass man Aaron Rodgers draftet. Und ist danach, hat sich Logan Thomas als Tight End geholt. Das muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Der ist ja nun, hat letztes Jahr eine Supersaison gespielt, ist aber auch schon lange dabei. Muss man mal gucken, ob er das dann tatsächlich auch wiederholen kann. Hat sich dann mit Marcus Callaway noch in der 9. Runde einen schönen Wide Receiver gedraftet, wie ich finde. Amon-Ra St. Brown, da wirst du wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr zu sagen können als Lions-Fan, wie sich der entwickeln wird. Aber dann Latavius Murray und Kenneth Gainwell als Ersatz Running Backs muss man dann halt mal gucken. Und er hat dann noch ja, die 49ers Defense und Tyler Bass als Kicker geholt. Also da muss ich auch sagen, gefällt mir das Starting Lineup eigentlich ganz gut, also im Großen und Ganzen ganz gut, insbesondere mit DJ Moore auf der Flex-Position ist das natürlich besonders schön. OBJ und Calvin Ridley ist auch ein gutes Wide-Receiver-Core. Ich finde, Tight End ist halt mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ja, und die Bank, da sieht es dann schon ja, da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, ob das nicht eventuell ein bisschen knapp sein könnte mit Marcus Callaway und Amon-Ra St. Brown auf Wide Receiver. Das, ja, werden wir sehen. Aber Amon-Ra St. Brown, Lukas, was sagst du?
Auch hier, es hat vor den Roster-Cuts stattgefunden. Und nach den Roster-Cuts sieht das eigentlich sogar wieder wie bei TJ Hawkinson eben besser aus, kann ich ganz genau so sagen. Also Amon-Ra St. Brown wird irgendwo die Nummer 2 bzw. Nummer 3 Anspielstation in dem Team sein. Vor allem wird er durch die Mitte des Feldes viel angeworfen werden. Der wird wahrscheinlich als Slot-Receiver starten mit Tyrell Williams und Quintus Cephas outside. Und da wird er seine Targets bekommen und ich denke, das passt soweit. Ich muss tatsächlich sagen, auch wieder nach den Roster-Cuts Kenneth Gainwell. Der könnte sich lohnen hinten raus. Ich meine, da ist jetzt nicht mehr viel im Roster der Eagles. Also es ist nur noch, wie heißt der, der gute Miles Sanders und auch nur noch Boston Scott da. Also Kenneth Gainwell könnte eine Rolle bekommen, die wir an dem Tag des Drafts noch gar nicht so im Blickfeld hatten. Und der gefällt mir an 12-6 besonders gut eigentlich mittlerweile.
Okay, ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Packers-Fan über, und zwar zu Patsche mit dem schönen Teamnamen Green Bay Garlics. Ja, der ist in der ersten Runde auch an 8 auf Running Back gegangen mit Nick Chubb, hat sich in der dritten Runde Josh Jacobs geholt. Er ist dann derjenige gewesen, der in Runde 4 an Position 5 Patrick Mahomes als Quarterback gedraftet hat. Direkt in der nächsten Runde Mark Andrews für die Tight End Position. Hat sich dann noch Kareem Hunt als Running Back geholt und Chuba Hubbard dann am Ende in Runde 11 als weiteren Running Back. Auf der Wide-Receiver-Position sind Stephon Diggs, Corey Davis, Juju Smith-Schuster, Daniel Mooney und Michael Gallup. Stephon Diggs natürlich der, sag mal, herausragende Pick auf der Wide-Receiver-Position. Ich persönlich finde Daniel Mooney auch sehr interessant. Den versuche ich eigentlich auch so in den späten Runden anzuvisieren. Und das finde ich, genau, Michael Gallup ist halt auch, da muss man dann halt immer ein bisschen gucken, welche Position kriegt der dann tatsächlich neben Ezekiel Elliott, CeeDee Lamb und Amari Cooper. Was sieht er denn da tatsächlich an Bällen? Das muss man sich mal angucken. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt so auch keine Bauchschmerzen mit. Ja, da will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, denn er hatte sich im Draft sowohl Mark Andrews als auch Tyler Conklin dann noch in der 12. Runde als Tight End geholt. Den, das sehe ich jetzt hier, weil ich mir das zufällig aufgeschrieben hatte, hat er zwischenzeitlich durch Chris Herndon ersetzt, der ja mittlerweile dann nach Minnesota gewechselt war. Sicherlich dann eine ganz sinnvolle Entscheidung, wobei man sich die Frage stellt, brauche ich unbedingt einen Ersatz für Mark Andrews? Also, wenn der sich nicht verletzt. Und ansonsten kann man vielleicht den Tight End auch wieder streamen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt mir das Team ganz gut, trotz des frühen Patrick Mahomes-Teams. Ich habe es ja schon gesagt, ich fand meine Teams dann immer nicht so gut, wenn ich das gemacht habe in Mock-Drafts. Aber Corey Davis wird wahrscheinlich für Zach Wilson die erste Anspielstation in New York sein. Juju hat ja jetzt auch sich eindeutig zu den Steelers committed und Stephon Diggs sowieso. Also gefällt mir gut.
Ja, gehe ich komplett mit. Hättest du es jetzt nicht angesprochen, finde ich Corey Davis an 7.8 einen absoluten Steal. Also wir sprechen hier wirklich von einem Wide Receiver 1. Davor gehen noch ganz andere Spieler, die lang nicht diese Position haben, und deswegen fand ich den sehr gut, den Pick da. Und muss auch hier sagen, war ein grundsolider Draft und auch der zweite Tight End, den kann man sich wahrscheinlich sparen. Ich glaube, Running Back wird vielleicht ein bisschen schwierig, da ist hinter Hand nur noch Jabba Hubbard. Aber er hat gerade dieses Trio hintereinander an 7-8, an 8-5 und an 9-8 mit Davis, Juju Smith-Schuster und Daniel Mooney, hat er schöne Picks gehabt.
Ja, das sehe ich genauso. Wunderbar. Dann möchtest du wahrscheinlich mit Dominator weitermachen.
Ja, also der gute Dominator an seinem Logo, auch Packers-Fan, also wir haben hier viele Packers-Fans, hat in Runde 1 Kelsey. Und damit war natürlich die große Frage des Tight Ends schon beendet. Auf Running Back hatte Najee Harris und Miles Gaskin, finde ich auch eine grundsolide Gruppe. Dahinter noch Rojo, also auch der, den kannst du entweder mal einsetzen auf der Flex, aber auch wenn der andere Pause hat. Weiter hat er auch noch Jamal Williams. Ich denke, solange der Andrew Swift noch seine Verletzungssorgen hat, ist das ein super Pick für die ersten Wochen bei den Lions. Der wird wahrscheinlich Löcher bekommen. Die Line ist was die Lions dann doch noch so ein bisschen können. Von daher passt das. Seine Wide Receiver Gruppe. Ja, ich habe dieses Jahr irgendwie Bauchschmerzen mit den Wide Receivern von den Cowboys. Vor dem Hintergrund, CeeDee Lamb ist da, Amari Cooper ist da und dazu noch, wir haben eben über ihn gesprochen, Michael Gallup. Da tue ich mich schwer, da einen zu nehmen und habe die bisher immer so ein bisschen gemieden. Ich denke, Jerry Jeudy und Brandon Ayuk, das sind auf jeden Fall solide Waffen auf Wide Receiver. Und er hat meiner Meinung nach gerade im Schluss viel richtig gemacht. Also er hat sich dann noch Russell Gage geholt, der momentan so als die Nummer 2 bei den Atlanta Falcons gilt. Ich glaube, das ist ein schöner Pick. Auch Marquise Brown in Runde 12. Also der wird auch seine Punkte machen. Er hat keinen Kicker genommen, das können wir jetzt schon mal so wegnehmen, hat sich dafür am Ende des Drafts nochmal für Trevor Lawrence entschieden, hat die Ravens Defense, Michael Pittman noch auf Wide Receiver, so für die Bank, das ist auch grundsolide und hat dann an 8-4 Ryan Tannehill genommen. Hier sind wir so langsam in dem Bereich, wo ich sage, hier können wir Quarterbacks nehmen. Ich würde es zwar immer noch nicht machen, aber Tannehill ist eine solide Waffe mit tollen Anspielstationen, mit Julio und auch mit AJ Brown. Von daher auch ein grundsolider Draft.
Genau, das finde ich jetzt natürlich für unseren Draft dann auch noch ganz, ganz spannend, wenn ich jetzt sehe, dass ich Ryan Tannehill vom Waiver Wire geholt habe heute und er in dieser Liga in Runde 8 gegangen ist. Also da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Griff gemacht. Also die Wide Receiver Bank mit Russell Gage, Marquise Brown, CeeDee Lamb und Michael Pittman, das ist natürlich ein Traum, ne? Also das muss man sagen, gefällt mir da auch wirklich ganz gut. Das geht dann natürlich zulasten der Running Backs. Najee Harris, Myles Gaskin und Jamal Williams ist dann vielleicht auch ein bisschen, Ronald Jones habe ich vergessen, könnte vielleicht auch ein bisschen knapp werden, wird sich zeigen. Aber wie gesagt, auch hier grundsolider Draft, bin ich vollkommen bei dir. Ja, jetzt kommen wir zum Besten, zu Beast Mode 3, was die Qualifikation angeht. Er hat Devonta Adams in der ersten Runde genommen, hat dann das Wide Receiver Core mit Deontay Johnson in der fünften Runde erweitert. Zwischendrin in Runden 2, 3 und 4 hat er sich Austin Eckler, DeAndre Swift und Gus Edwards geschnappt. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also Gus Edwards ist für mich derjenige, der im Grunde die ganze Workload von J.K. Dobbins übernehmen wird. Da gibt es, glaube ich, nicht viel anderes, dass Lamar Jackson läuft. Das Problem hatte Dobbins auch und hat trotzdem geliefert. Und Gus Edwards hat in den Spielen, wo er gespielt hat, auch geliefert. Finde ich super. Mit Dak Prescott in der sechsten Runde hat er dann auch noch einen grundsoliden Quarterback genommen. James Conner finde ich dann sehr schön in der siebten Runde noch als Running Back Ergänzung. Und dann auf Wide Receiver noch Antonio Brown, Curtis Samuel, Sterling Shepard. Finde ich sehr gut. Er hat sich dann für relativ spät für einen Tight End entschieden in der zehnten Runde für Tyler Higbee. Der ist in meinem Ranking, ich habe es jetzt hier nicht vorliegen, aber ich meine so ungefähr auf der 7. Finde ich also gut. Sicherlich auch jemand, den man im Auge behalten muss, je nach Matchup, wo man dann vielleicht auch mal austauschen muss. Ramondre Stevenson hat er sich dann in der 12. Runde noch geschnappt und die Bills Defense und zuletzt hat er sich dann noch Justin Fields für die Quarterback-Position geschnappt. Sicherlich die gleiche Idee, die ich immer bei Trey Lance habe. Man guckt sich das mal 2-3 Spieltage an und wenn er tatsächlich übernehmen sollte, dann macht man das und dann setzt man Justin Fields ein oder verkauft ihn dann teuer. Und wenn er es nicht tut, dann droppt man ihn. Genau, also das muss ich sagen, da hat Beast Mode 3 wieder einen sehr, sehr stabilen Draft hingelegt.
Ja, muss ich tatsächlich sagen, ich finde die Wide Receiver Gruppe ist schwieriger. Also mir gefällt Curtis Samuel ganz gut, den er da gepickt hat an 9-10, aber nur Adams und nur Deontay Johnson, ja, könnte vielleicht ein bisschen wenig sein, aber es ist ja nicht schlimm, er hat ja genug Running Back für die Flex.
Ja, definitiv, wobei ich den Antonio Brown-Pick auch immer, sag mal, ganz, ganz vernünftig finde. Der hat gut geliefert in den letzten Jahren, aber okay. Gut, wir kommen zu Position 11, das war Marcel BL.
Ja. Du darfst. Ja, also der Gute hat im Gegensatz zu allen anderen erst einmal schwer den Running Back Posten abgearbeitet. Und wie ich das jetzt schon öfters gehört habe, würde der Christian von Upside jetzt himmelhoch jauchzend sich freuen. Der hat erst Jonathan Taylor genommen und dann Antonio Gibson. Christian hätte es natürlich genau umgekehrt gemacht, habe ich so
natürlich.
Habe ich so gehört.
Also, ich glaube, dass Jonathan Taylor dann aber nicht mehr da gewesen wäre.
Richtig, nein. Also die ersten drei Picks waren Jonathan Taylor, Antonio Gibson und Miles Sanders. Finde ich wahnsinnig gut. Wirklich, wirklich finde ich super gut. Also finde ich auch alles drei Running Backs, die dir Punkte machen werden. Hat dann noch das Glück, oder wie auch immer wir es nennen wollen, noch Robert Woods zu bekommen. Auch mit Stafford eine absolut solide Option. Bekommt noch mit Adam Thielen einen Top-Wide-Receiver von den Minnesota Vikings. Geht dann weiter, wieder auf Running Back, also sehr Running Back-lastig, was der Gute gemacht hat, mit Javonte Williams und Zach Moss. Geht dann erst wieder auf Wide-Receiver mit Javonte Williams und Devonta Smith, so ist es richtig. Erst wieder darauf, nimmt dann in Runde 9 Matthew Stafford, finde ich auch in Ordnung. Nimmt dann in Runde 10 erst den Tight End. Ja, das Problem ist so ein bisschen Jonnu Smith von den New England Patriots. Es gibt so Teams, die meidet man meistens im Fantasy Football und das sind die Patriots, weil sie ja noch Hunter Henry dazu haben. Finde ich schwer auszurechnen. Da hätte man wahrscheinlich mit einem Dallas Goedert oder mit einem Mike Gesicki, der danach erst geht, oder mit einem Tyler Higbee wahrscheinlich Optionen gehabt, die sichere Punkte liefern. Aber so ein Jonnu Smith kann dir trotzdem mal viele Punkte liefern. Auf der Bank hat er sich dann noch J.D. McKissick gesetzt, der Backup von Antonio Gibson. Und hat sich dann noch nur noch für einen weiteren Wide Receiver, Mecole Hardman, entschieden. Ja, Wide Receiver könnte eventuell ein bisschen dünn werden. Hatte da noch in der 13. Runde Earth Miss geholt. Der ist aber mittlerweile auch schon entlassen. Und dafür hat er sich, Moment, ich hab's gleich auf, die Champions League. Für Earth Miss hat er dann sich die Tennessee Titans Defense geholt. Gut, das ist von mir aus auch noch in Ordnung. Aber ja, ich denke, Titan wird er ein Problem bekommen. Also Jonnu Smith wird dir nicht jede Woche viele Punkte liefern. Wahrscheinlich macht er das jetzt gerade, obwohl ich es jetzt so gesagt habe. Aber ja, Running Back ist natürlich wahnsinnig gut aufgestellt.
Ja, also ich finde diese Geschichte mit den Tight Ends, also wir müssen ja immer wissen, als der Draft war, waren die Roster Cuts noch nicht. Und dementsprechend konnte er auch noch nicht wissen, dass Irv Smith gecuttet wird. Was ihm wahrscheinlich so ein bisschen, oder was ein bisschen seine Überlegung war an der Stelle, war zu sagen, ich nehme Jonnu Smith, weil Hunter Henry ist ja noch verletzt. Das heißt, erstmal wird Jonnu Smith die Workload in New England bekommen. Und wenn der dann, wenn Henry dann zurückkommt und Jonnu Smith beeinträchtigt, dann kommt ja Irv Smith zurück. Und den kannst du dir, und das wird sicherlich der Move gewesen sein, den er gemacht hat, er hat sich ihn gedraftet, direkt auf den IR-Spot gepackt und vom Waiver Wire sich noch bedient. Gut, dass dieser Cut da jetzt stattfindet, das ist natürlich so, wobei ich bei Irv Smith mal gucken will, wenn der jetzt Free Agent ist.
Ja, der ist ja nicht gecuttet, der ist auf der IR gelandet.
Ah, der ist auf, okay, alles klar, ja, dann ist er Season Long raus, ne?
Das genau, weiß man richtig. Noch nicht, aber es kann wohl sein tatsächlich, dass das, momentan ist es wohl noch nicht sicher, aber aktuell hört man immer vermehrt, dass es wohl Season Ending Injury ist.
Ah, okay, alles klar, gut. Ich hatte jetzt hier bei Sleeper gerade gelesen, dass er Free Agent ist, aber nee, das bezieht sich auf die Sleeper-Eigenschaft. Da habe ich falsch geguckt. Okay, also auf das Team, ja, weil er zwischenzeitlich halt auch von Marcel BL gedroppt wurde. Ja, was man nicht vergessen darf, ist, dass er sich mit Rodrigo Blankenship den coolsten Kicker der Liga geholt hat. Die Brille ist einfach unschlagbar. genau. Zwischenzeitlich sind übrigens auch die Tennessee Titans als Defense in seinem Roster. Also, auch da muss ich sagen, der Draft, ja, da habe ich so ein bisschen Bedenken. Ich persönlich habe sehr, sehr hohe Zweifel, was Miles Sanders angeht in dieser Saison. Wir haben, also man muss mal gucken, wie ist das denn losgegangen mit Miles Sanders am Anfang der Preseason, oder nicht Preseason, sondern nach dem Super Bowl, nach dem Draft und so weiter. Jordan Howard wird re-signed. Man draftet Kenny Gainwell. Man holt sich Kerryon Johnson und Boston Scott war zu dem Zeitpunkt noch da, ist noch da. Da ist halt die Frage, warum machst du das, wenn du dich auf deinen Running Back verlässt? Und ich kann mir vorstellen, dass Miles Sanders in diesem Jahr nicht so liefern wird, wie er das eigentlich oder wie man das eigentlich von ihm erwartet. Deshalb ist, da bin ich ganz offen, Miles Sanders jemand, der bei mir wahrscheinlich in keinem Team landen wird dieses Jahr. Aber das mag meine private Ansicht sein, aber bei mir ist es jedenfalls so. Und das wirkt sich natürlich auch so ein bisschen dann auf das Team aus. Wobei man ja sagen muss, es ist auch nur der dritte Wide Receiver. Und mit Jonathan Taylor und Antonio Gibson hat man da ja schon, sei mal, ein sehr, sehr vernünftiges und gutes Running Back Core auf jeden Fall. Aber ansonsten teile ich das, was du gerade gesagt hast. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, weil wir jetzt nämlich zum 12. Spieler kommen und wir gesagt haben, du machst immer ich mache die Geraden und du die Ungeraden. Jetzt wärst du eigentlich dran, aber du hast Marcel BL auch gemacht, aber vergessen haben wir auch niemanden.
Nein, du hast irgendwann in deinem Redefluss direkt zwei hintereinander gemacht.
Ah, okay, alles klar. Entschuldigung dafür, aber ich sehe ja, du hast dich auch auf alle vorbereitet, insofern war das dann ja hoffentlich nicht ganz so tragisch. Ja. Ja, wir kommen jetzt zu den Mary Joa Himmelsdrachen vom Spieler Herr Uin. Ja, der hat sich in Runde 1 Tyreek Hill genommen am Turn. Dann Joe Mixon, Chris Godwin, Kyle Pitts. Den hatten wir, was die Tight Ends angeht, bisher noch so ein bisschen außen vor gelassen. T. Higgins dann als dritten Wide Receiver. Hat dann mit Damian Harris und Michael Carter auf Running Back weitergemacht. Kenny Golladay, Noah Fant, Sony Michel, Jacoby Myers. Und dann wird es am Ende wild, was seine Quarterback-Picks angeht. Er nimmt nämlich in Runde 12 Trey Lance, was ich gut finde ich also absolut vertretbar, aus den eben genannten Gründen. Aber dann in Runde 14 noch Deshaun Watson. Also zwei Spieler, die mit erheblichen Risiken verbunden sind. Gut, wahrscheinlich verlässt er sich drauf, dass er sagt, ich gucke mal, was mit den beiden passiert und im Notfall hole ich mir jemanden vom Waiver Wire, der in Woche 1 ein ganz gutes Matchup hat. Das hat mich ein bisschen gewundert, dieser Punkt. Deswegen finde ich, auf der Quarterback-Position, da muss was passieren wahrscheinlich. Ich gehe, was Trey Lance angeht, auch zwischenzeitlich nicht mehr davon aus, dass er unbedingt Starter werden wird. Also ich habe ja sowieso immer die Auffassung vertreten, dass Jimmy Garoppolo sehr lange spielen wird, wenn da keine Verletzung oder schlechte Leistungen kommen. Und jetzt kam gestern, meine ich, diese Aussage von Kyle Shanahan raus, dass er keinen QB1 benennen muss. So, und da ist halt die Frage, was hat diese Aussage zu bedeuten? Das ist Kaffeesatzleserei. Aber man könnte das durchaus so lesen, dass man sagt, ich brauche keinen QB1, weil ich spiele es im Grunde so, wie die Saints das mit Breeze und Hill gemacht haben. Nämlich, ich spiele im Grunde mit beiden, je nach Situation. Und das wäre natürlich sowohl für Jimmy Garoppolo als auch für Trey Lance in Fantasy natürlich der Todesstoß, muss man so sagen. Ne? Also das ist schon schwierig. Gut, aber ansonsten muss ich sagen, Schwäche vielleicht natürlich mit Joe Mixon, einen wirklich guten Running Back, der dieses Jahr auch wirklich seinen Breakout feiern könnte. Aber da er dann halt in der ersten Runde schon auf Wide Receiver, in der dritten und fünften dann auch in der vierten auf Tight End, ist dann natürlich der zweite Running Back mit Damian Harris natürlich nicht mehr ganz so klar. Michael Carter wird ja wohl Woche 1 nicht starten. Da muss man dann auch mal gucken, wie sich das bei ihm entwickelt. Ja, auch bei Sony Michel in Los Angeles. Wir haben gesehen, dass Daryl Henderson schon in Runde 4 gegangen ist. Also der wird sicherlich der Leadback sein, inwieweit Sony Michel da helfen kann. Also Running Back finde ich schon das Problem in dem Team, muss ich sagen. Was meinst du?
Ja, gehe ich mit. Also du hast, also ich finde auch Kenny Golladay, also der hat, glaube ich, immer noch so ein bisschen Verletzungsprobleme, aber der war ja ein guter Wide Receiver. Jacoby Myers, was man so aus New England hört, ist das wahrscheinlich die Eins. Vor allem wieder, klar, das ist dann halt einfach jetzt Glück. Du hast keinen Cam Newton mehr. Du hast dann mit Mac Jones einen Quarterback, der auch passen kann. Das heißt, Jacoby Myers könnte dir wirklich viele Punkte bringen. Ich habe gerade, während du über die Quarterback-Situation gesprochen hast, mal geschaut. Also in dieser Liga gibt es auf dem Waiver-Wire noch Quarterbacks mit sehr günstigen Matchups in der ersten Woche. Und ich denke, da wird er irgendjemand bekommen können.
Ja, das glaube ich auch, sollte auch das Ziel sein. Ja, wir wollen noch mal ganz kurz drauf gucken, was auf dem Waiver Wire passiert ist nach dem Draft. Da scrolle ich mal ganz kurz. Nee, jetzt sehe ich es auch von Anfang an. Interessant fand ich vor zwei Tagen, also noch am Tag des Drafts oder am Tag nach dem Draft, hat sich Frapse Cam Newton geholt, hat Latavius Murray dafür gedroppt. Intuition 22 hat sich Brian Edwards geholt, Frapse, Cordell Patterson und Kenneth Gainwell gedroppt. Ja, am gleichen Tag hat dann Frapse Cam Newton sofort wieder gedroppt. Ja, wir wissen alle, warum das passiert ist. Dann, das hatte ich schon angesprochen, Patsche hat Tyler Conklin durch Chris Herndon ersetzt. Frapse hat sich dann noch Mac Jones geholt. Der will sich sicherlich auch die Situation in New England mal angucken, wie da die Leistungen gezeigt werden. Und, das hatte ich ja eben auch schon angesprochen, Marcel BL hat sich dann für Irv Smith die Tennessee Titans als Defense geholt. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Was meinst du? Wer ist aus deiner Sicht so ein bisschen der Gewinner dieses Drafts? Welches Team gefällt dir
am besten? Mir persönlich gefällt tatsächlich das Team von Frapse am besten. Mhm. Vor dem Hintergrund, du hast drei Stud-Runningbacks mit Aaron Jones, Montgomery und Davis. Du hast dazu noch, ich finde Calvin Ridley sowieso, danach dazu noch DJ Moore plus OBJ. Ich meine, OBJ war letztes Jahr verletzt. Klar, das war problematisch, aber das ist ja immer noch von seinem Talent her einer der besten Wide Receiver der Welt. Ich glaube zum Beispiel Logan Thomas ist ein sehr sicherer Wide Receiver. Der wird auch von YOLO Fitzpatrick angeworfen und wird da auch seine Targets bekommen. Und ja, Marquez Callaway wird auf jeden Fall die ersten Wochen wahrscheinlich die Anspielstation von Jameis Winston sein. Du hast eine sichere, in Anführungsstrichen sichere Bank mit Amon-Ra St. Brown. Gainwell hat er jetzt nicht mehr, okay. Aber ja, das ist das Team, was mir am allerbesten gefällt.
Okay, wunderbar. Also bei mir hat Stangolf sich so ein bisschen als bestes Team qualifiziert. Dalvin Cook, Daryl Henderson finde ich super auf Running Back. Wide Receiver mit AJ Brown, Terry McLaurin, Robbie Anderson finde ich auch super. Tight End TJ Hawkinson, du weißt es als Lions-Fan, über Russell Wilson müssen wir, glaube ich, wenig sprechen. Dann noch Jalen Hurts dazu, da muss man mal gucken, wen er dann tatsächlich nimmt. Leonard Fournette und Devin Singletary als Ersatz Running Backs. Ja, und dann Devontae Parker, Tyler Boyd noch als Wide Receiver. Das muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist vielleicht so die Schwäche in diesem Team. Aber da muss ich sagen, Stangolf ist für mich derjenige, wo ich sagen würde, das Team hätte ich auch gerne. Wobei ich jetzt natürlich den Disclaimer nochmal machen muss, wie ich das ja auch während der Aufnahme schon getan habe. man muss wirklich sagen, wir sind hier alle in einem Bereich, wo wir sagen, jedes Team hat seine Stärken, jedes Team hat seine Schwächen und die Teams liegen auch alle beieinander. Und das sieht man natürlich auch an den erzielten Punkten der letzten Jahre. Das sind hier keine Anfänger, die hier spielen. Ne? Und das zeigt sich natürlich auch im Draft. Da ist jetzt keiner, der in Runde 2 einen Quarterback und in Runde 3 eine Defense genommen hat oder sowas. Ne? Also das muss man schon sagen, ist ein hohes Niveau und das spiegelt sich auch wieder. Deswegen, wenn wir gerade was Negatives in irgendeiner Art und Weise gesagt haben, dann sind das diese Nuancen, die uns aufgefallen sind. Aber ich glaube, es macht euch auch keinen Spaß, hier zuzuhören, wenn wir einfach nur sagen, oh, ihr seid alle die Besten. Und ne, also ihr seid alle die Besten, aber natürlich, das wisst ihr auch wahrscheinlich selbst, sonst würde es nämlich in der Liga auch keine Trades geben. Es gibt immer Schwächen im Team, die man dann natürlich im Laufe der Saison noch ausgleichen muss. Und was wir jetzt natürlich völlig ausblenden müssen und auch sollten, sind halt Verletzungen, was da passiert. Das weiß man natürlich auch nicht. Ne? Genau, super. Lukas, wir haben es geschafft.
Ja.
Wir haben gesagt, wir machen so eine Dreiviertelstunde. Es hat nicht ganz geklappt, aber ich denke, es war trotzdem interessant für euch. Ja, dann würde ich sagen, darf ich mich bedanken. Wir hören uns demnächst wieder. Was noch aussteht, ist die zweite Sleeper-Erklärungsfolge, wo wir euch so ein bisschen Waiver-Wire-Trades und so weiter vorstellen wollen. Für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind und die Sleeper-App vielleicht noch nicht so gut kennen. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Lukas, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Bitte, bitte.
Und dann, genau, folgt uns auf Twitter und Instagram @dstfanfubl. Draftet schön weiter in eure Ligen und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüssi.